Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Es gibt Ermittlungsfälle, bei denen man auf Anhieb weiß, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln muss. Ein Mann wird erschlagen in seiner Wohnung gefunden, ein abgeschnittenes Körperteil treibt in der Mosel oder eine Frau liegt mit mehreren Schusswunden auf einem Parkplatz.
Doch manchmal verschwinden Menschen auch einfach, ohne dass Angehörige jemals erfahren, was aus ihnen geworden ist, ob sie leben oder tot sind. Manche Leichen werden niemals gefunden und andere können, obwohl sie gefunden werden, einfach nicht identifiziert werden. Über diese namenlosen Leichen, die teils auch in ganz anderen Ländern als vermisst gelten, sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hi.
Hallo, ich grüße euch.
Rolf, du verfolgst für uns beim Volksfreund die meisten Mordprozesse und Ermittlungen. Hast du eine Ahnung, von wie vielen Menschen wir da überhaupt reden in der Region Trier? Wie oft jetzt verschwinden Menschen bei uns spurlos und wie viele namenlose Leichen wurden bei uns gefunden?
Ja, es sind ja zwei Paar Schuhe, die du da ansprichst. Auf der einen Seite haben wir die Zahl der Vermissten und auf der anderen Seite haben wir Leichen, die zunächst nicht identifiziert werden können. Wir haben ja in dieser Woche gerade einen ganz aktuellen Fall nochmal aufgewärmt. Vor 3 Jahren hat ein Landwirt in Uetfeld, das ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm, in einem alten Rüben- und Kartoffelkeller das Skelett einer Frau entdeckt. Und seither versuchen die Ermittler der Polizei Trier herauszufinden, wer die Tote ist, bislang ohne Erfolg. Nun gibt es, ja, es ist nicht die erste Spur, aber es gibt eine neue Spur, die führt nach Polen. Da haben sich nach Angaben der Trierer Staatsanwaltschaft in diesem Jahr nämlich Mitarbeiter von Interpol aus Warschau gemeldet. Die seien in der internationalen Datenbank auf eine DNA-Probe des Eifler Skeletts aufmerksam geworden, die von den Trierer Ermittlern dort hinterlegt worden ist. Und schauen jetzt, ob es da eine Übereinstimmung gibt. Die endgültige Identifizierung, die steht noch aus. Aber es gibt zumindest jetzt mal die Chance, dass die unbekannte Tote nach 3 Jahren eben doch noch identifiziert werden kann.
Und wie viele solcher nicht identifizierter Leichen werden so gefunden in Rheinland-Pfalz?
Ja, ich habe jetzt gerade diese Woche nochmal beim Landeskriminalamt die aktuellen Zahlen abgefragt. Danach sind es derzeit 69 unbekannte Tote, die beim LKA in Mainz registriert sind. 53 männliche und 20 weibliche. Jetzt wirst du zu Recht sagen, wenn man die addiert, kommt man auf 73 und nicht auf 69. Das ist in der Tat so. Zu der Differenz kommt es nämlich, weil bei 4 Leichen oder Leichenteilen eben nicht feststeht, ob das Geschlecht des Betreffenden jetzt männlich oder weiblich ist. Und in diesem Fall werden die sowohl als männlich als auch als weiblich erfasst. Daher 4 mehr als die Zahl der offiziell geführten 69 Leichen.
Das ist ja jetzt was, wo man tatsächlich Leichen hat und auch einen Ansatzpunkt für Ermittlungen. Aber wie viele vermisste Personen gibt es denn bei uns?
Ja, ich habe versucht, die aktuellen Zahlen des Trierer Polizeipräsidiums in Erfahrung zu bringen. Die gab es jetzt derzeit nicht, aber ich habe Zahlen, die noch nicht ganz so alt sind. Danach sind es jedes Jahr tatsächlich knapp 2000 Menschen. Das ist also eine ganze Menge, die allein im Bereich des Polizeipräsidiums Trier als vermisst gemeldet werden. Das klingt jetzt schlimmer, als es in Wirklichkeit ist, denn das Gros dieser vermissten Fälle, das klärt sich schnell wieder auf. Das sind dann Menschen, die meistens kurzfristig ihr Umfeld verlassen und dann als vermisst gemeldet werden, deren Aufenthalt auch teilweise auch schnell wieder ermittelt werden kann. Die Gründe dafür, dass die Leute vermisst werden oder dass sie verschwinden, sind zum einen gesundheitliche, dann berufliche oder finanzieller Art. Und bei Jugendlichen ist es halt oft so, ja, es wird offiziell als pubertäre oder erlebnisorientierte Gründe wird das bezeichnet. Die Besonderheit bei uns in der Region Trier ist ja eben, dass es viele Jugendhilfeeinrichtungen gibt, wie beispielsweise den Helenenberg, den viele kennen. Und dort sind Jugendliche auch häufiger mal abgängig und werden dann meist nach ganz kurzer Zeit wieder gefunden.
Und in ganz Rheinland-Pfalz, wie sieht es da aus?
Ja, da gibt es tatsächlich jetzt aktuelle Zahlen aus diesem Jahr. Danach werden in Rheinland-Pfalz mehr als 260 Menschen vermisst. Und von diesen 260 Vermissten sind die Hälfte Kinder und Jugendliche. Das Besondere daran ist, dass 165 dieser 260 vermissten Menschen tatsächlich schon länger als ein Jahr vermisst werden und viele von denen auch schon länger als 2 Jahre, also eine ganze Zeit. Bundeskriminalamt sagt, dass sich ungefähr die Hälfte aller vermissten Fälle in der ersten Woche klärt. innerhalb eines Monats liegt der Wert immerhin noch bei 80%. Und der Anteil der Menschen, die länger als ein Jahr vermisst werden, liegt bei etwa 3%. Also so erklärt sich auch die Zahl der bei uns vielen hundert vermissten Fälle, die jährlich registriert werden. Die meisten davon, wie gesagt, klären sich innerhalb kürzester Zeit schon wieder auf. Die Aufklärungsquote der vermissten Fälle bei Kindern, die liegt in Deutschland laut Bundeskriminalamt bei um die 90%. Und falls ein Vermisstenfall nicht aufgeklärt wird, dann bleibt die Personenfahndung des Bundeskriminalamts oder der Landeskriminalämter in der Regel bis zu 30 Jahre bestehen, also schon eine ganz lange Zeit.
Zurück zu den unbekannten Toten. Was sind denn normalerweise Hinweise, die der Polizei helfen, Leichen zu identifizieren? Also was sind da die verlässlichsten Anhaltspunkte?
Ja, eine ganz verlässliche Sache ist natürlich der genetische Fingerabdruck. Aber es gibt natürlich da auch andere Möglichkeiten. Bei sterblichen Überresten, die man findet, also beispielsweise ein Schädel, könnte es der Zahnstatus des Toten sein, anhand dessen die menschlichen Überreste oder der Betreffende identifiziert werden kann. Da ist natürlich eine Voraussetzung, dass man eine Vermutung hat, um wen es sich dabei handeln könnte. Denn man benötigt ja die Röntgenbilder des Zahnarztes beispielsweise, um vergleichen zu können, ist es tatsächlich der Tote, den wir dahinter vermuten. Also da muss man schon einen Abgleich machen zwischen dem Röntgenbild des Zahnarztes und dem tatsächlichen Zahnstatus des Skeletts. Anhaltspunkte für eine spätere Identifizierung sind natürlich auch Kleidungsstücke oder andere Utensilien wie Handtaschen, Schlüssel oder Ähnliches. Und das hat mir das LKA gerade jetzt diese Woche nochmal bestätigt, als ich nachgehört habe. Es gibt tatsächlich auch noch eine Identifizierung über den guten alten Fingerabdruck. Was dann noch gemacht wird, ist natürlich eine Öffentlichkeitsfahndung über eine Gesichtsrekonstruktion. Da wird also versucht, das Gesicht des Betreffenden zu rekonstruieren, um zu sagen, so hat der damals in etwa ausgesehen. Das ist in der Vergangenheit auch schon gelungen, anhand dessen unbekannte Tote zu identifizieren.
Jetzt liegen manche dieser Fälle ja schon sehr lange zurück, aber Mord verjährt ja bekanntlich nicht. Deswegen bleibt die Polizei bei alten Mordfällen auch immer weiter dran. Über Jahre hinweg werden dann immer wieder neue Zeugenaufrufe gestartet, teils auch im Fernsehen, und es werden Beweismittel neu untersucht, weil sich ja auch die Technik immer weiterentwickelt. Einer der bekanntesten namenlosen Ermordeten in der Region ist ein Mann, der 2002 an der A60 bei Sellerich gefunden wurde. Damals machte ein niederländischer LKW-Fahrer die grausige Entdeckung. Was genau fand der Fahrer damals?
Genau so war es. Es war ein niederländischer LKW-Fahrer, der an einer Böschung neben der Autobahn A60 unweit der Ortschaften Steinmehlen und Weinsfeld, das ist im Eifelkreis Bitburg-Brümm, eben diesen toten Mann entdeckt hat. Wie die Ermittler später feststellten, das war nicht sofort klar, handelte es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann, der tatsächlich ermordet worden war. Und zwar klaffte am Hinterkopf des Leichnams eine ziemlich große Wunde. Eine weitere Erkenntnis, die die Rechtsmedizin dann zutage förderte, der Unbekannte war schon einige Tage tot, als er gefunden worden ist. Er lag auf dem Rücken, als der Lkw-Fahrer ihn entdeckte. Und ja, es war Winter und vermutlich war der zuvor schneebedeckte Leichnam wegen des einsetzenden Tauwetters plötzlich wieder komplett zu sehen. Also der muss schon einige Tage tatsächlich da gelegen haben. Was die Spurensicherer dann herausfanden, war, dass die Stelle, wo der Betreffende gefunden worden war, das war unweit eines Autobahnparkplatzes, war auch der Tatort. Der ist also da umgebracht worden. Darauf deuteten unter anderem die vor Ort gefundenen Patronenhilsen hin. Außer einer kleinen Narbe am Handgelenk hatte der Unbekannte übrigens keinerlei Auffälligkeiten und eher dürftig, das hat mir der damalige Chef der Mordkommission gesagt, war auch die Spurenlage. Von daher die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Altfall eines Tages geklärt werden kann, wird als nicht so besonders hoch eingeschätzt.
Wir wissen also bis heute nicht, wer genau der Mann ist. Gibt es denn da noch eine Hoffnung, dass es irgendwann mal aufgeklärt wird? Also was weiß man denn überhaupt über ihn? Hat man noch irgendwas rausfinden können darüber hinaus?
Ja, Hoffnung ist in dem Fall tatsächlich eher gering. Was man herausgefunden hat, dass er vermutlich aus Nordafrika stammt. Er hatte weder Personalausweise noch sonstige Sachen dabei. Also man konnte keine Rückschlüsse auf seine Identität ziehen. Der hatte auch keine Tätowierung, anhand man ihn hätte identifizieren können. Und Schmuck oder eine Uhr hatte er auch nicht an. Das einzige auffällige Merkmal war eben diese Narbe, ich habe es eben schon angesprochen, am linken Handgelenk, etwa 5 Zentimeter groß. Ungewöhnlich war eben auch, dass man bei dem unbekannten Toten keine Jacke gefunden hat, obwohl es Winter war. Ich habe das ja eben gesagt, der Leichnam war ja auch mit Schnee bedeckt zunächst, bevor der Schnee weggeschmolzen ist. Er trug eine braune Kochhose mit aufgesetzten Oberschenkeltaschen, Lederhalbschuhe der Größe 42, ein langes blaues Unterhemd und ein Sweatshirt mit der rotfarbenen Aufschrift Original.
Und was vermutet die Polizei zu den Hintergründen? Also man kann ja nur vermuten eigentlich.
Genau, man kann es nur vermuten. Eine Vermutung war, dass Opfer und Täter gemeinsam im Auto gesessen haben, wahrscheinlich aus Richtung Belgien kamen, Richtung Bitburg unterwegs gewesen sind auf der Autobahn, als die womöglich Zoff im Auto bekommen haben und es dann eben zu dieser tödlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Ein Ermittler, der seinerzeit mit dem Fall befasst war, hat mir gesagt, dass es nach seiner Einschätzung eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu gewesen sein könnte. Was ganz interessant ist, unbekannte Mann, der wurde übrigens im Februar 2002, also so sieht man, so lange ist das Ganze auch schon her, auf dem Gemeindefriedhof in Sellerich beigesetzt. Und bei dem Begräbnis waren neben dem Bestatter und einem Geistlichen im Ruhestand, der ein Gebet gesprochen hat, die Küsterin und zwei Friedhofsmitarbeiter dabei. Und der damalige Ortsbürgermeister meinte, das war die kleinste Beerdigung, die er je erlebt hat. Also der Leichnam des Mannes ist bestattet worden.
Das ist aber lange nicht der einzige unidentifizierte Leichnam, den man bei uns in der Region Trier gefunden hat. An was für Fälle erinnerst du dich denn noch?
Der älteste unbekannte Tote, der beim Landeskriminalamt in Mainz noch registriert ist, stammt in Anführungszeichen tatsächlich bei uns aus der Region. Und zwar wurde die Leiche am 21. Januar 1976, also vor 50 Jahren fast, in Echternacher Brück, direkt an der luxemburgischen Grenze, gefunden. Die Leiche war bereits teilweise skelettiert und damals hieß es, der muss schon 2-3 Monate da gelegen haben. Es handelte sich dabei um einen Mann mit schon grauen Haaren, graumelierten Haaren. Das Alter wurde seinerzeit auf 50 bis 70 Jahre geschätzt. Und das Landeskriminalamt sagte, auch ein Suizid, ein Selbstmord sei als Todesursache nicht auszuschließen. Ganz interessant an dieser Stelle, es gibt übrigens auch den umgekehrten Fall, bei dem die Ermittler sicher sind, dass jemand tot ist, sein Leichnam aber nie gefunden worden ist. In der Nordeifel in Oberlarscheid wird seit 2007 ein Rentner vermisst, Name ist Walter Klein, dessen Leichnam wurde nie gefunden, obwohl man aufwendig danach gesucht hat. Dafür aber der Mörder Kleins, der das nie gestanden hat, er ist dennoch wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das war also auch ein ganz spektakulärer Fall.
Genau, dazu hatten wir auch schon was in der vorherigen Folge. Trotzdem gibt es auch immer wieder Fälle, bei denen Jahre später noch Namen zugeordnet werden können. 2017 zum Beispiel wurde ein Mann identifiziert, dessen Leichnam vor 20 Jahren am Rheinufer bei Neuwied ans Ufer gespült worden war. Der Tote galt seit 1994 als vermisst. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht nur darum, die Täter zu finden, es geht auch darum, den Angehörigen Gewissheit zu geben. Die Gewissheit, dass der vermisste Mensch nicht mehr zurückkommt.
Ja, genau, vor 8 Jahren ging es auch um die Identität einer jungen Frau, deren Leiche an der Autobahn A61 bei Niederzissen, das ist im Kreis Ahrweiler, gefunden worden ist. Die unbekannte Tote wurde einen Monat später identifiziert, nachdem eine Mutter ihre 16-jährige Tochter als vermisst gemeldet hatte. Der genetische Fingerabdruck, wir hatten es eben schon angesprochen, der hat damals in diesem Fall eben auch Gewissheit gebracht. Kurze Zeit später wurde übrigens auch der Mörder in diesem Fall verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Wenn das jetzt so schwierig ist, die ganzen Puzzleteile zusammenzubringen, gibt es denn da eine Datenbank, in der diese Fälle gesammelt werden?
Ja, alle Fälle über unbekannte Tote oder vermisste Personen werden von den Ländern in eine Datei beim Bundeskriminalamt eingestellt und dort auch regelmäßig abgeglichen. Weil die kriminaltechnischen Möglichkeiten immer besser werden, ist da dann die Hoffnung groß, so den einen oder anderen offenen Fall auch nach Jahrzehnten noch aufklären zu können.
Wir haben eben über den Toten an der A60 bei Sellerich gesprochen. Ein Abgleich der Daten im eigenen Land reicht da oft nicht aus, denn da wird vermutet, dass er eventuell aus Nordafrika kam. Oft werden nämlich Leichen auch über Grenzen gebracht und im Ausland versteckt, damit die Ermittlungen erschwert werden. Wir hatten in einer vorherigen Folge unseres Podcasts, das war Folge 8, schon einen solchen Fall. Dabei hat eine Frau ihren Vater erdrosselt und zusammen mit ihrer Mutter die Leiche nach Südfrankreich gebracht. Die Leiche wurde zwar gefunden, aber niemand hat den vermissten Mann damals damit in Verbindung gebracht. Erst als die Tochter sich Jahre später gestellt hat, wurde klar, zu wem diese Leiche gehört.
Und genau deswegen hat Interpol die Kampagne Identify Me ins Leben gerufen. Das ist eine europaweite Kampagne zur Identifizierung weiblicher Opfer von Tötungsdelikten. Dabei geht es zum Teil um verschleppte, misshandelte und tot zurückgelassene Frauen, bei denen die Polizei bis heute teilweise keine Anhaltspunkte hat, woher sie überhaupt stammen. Gerade bei organisierter Kriminalität ist die Aufklärung wichtig, um womöglich neue Taten auch zu verhindern.
Und funktioniert die Kampagne?
Ja, die Kampagne hatte auch schon Erfolge. 2023 konnte zum Beispiel ein britisches Opfer in Belgien durch die Kampagne identifiziert werden, weil ein Familienmitglied das Tattoo der Vermissten wiedererkannte. Vor wenigen Monaten wurde eine Vermisste aus Paraguay anhand von Fingerabdrücken einer Leiche zugeordnet, die in Spanien gefunden wurde.
Die Spuren der Vermissten ziehen sich also teilweise durch ganz Europa und darüber hinaus. Sind denn auch Leichenfunde aus der Region Trier Teil der Kampagne? Hast du da was gesehen?
Ja, also nicht direkt in der Region Trier, aber einige der Leichenfunde sind gar nicht so weit von uns entfernt. Am 31. Juli 2001 wurde beispielsweise eine Leiche in Frankfurt gefunden. Die Leiche des Mädchens trieb in einem Bündel auf dem Main, das mit einem Bettbezug mit Leopardenmuster umwickelt war. Ihre Beine waren angewinkelt und an die Brust gepresst, die Arme eng am Körper angelegt und ihre Leiche war mit einem Badetuch verknotet. An dem Bündel hing ein schwerer Sonnenschirmständer, der bewirken sollte, dass die Leiche nicht an der Oberfläche treibt. Das Mädchen, das man auf 13 bis 16 Jahre schätzt, muss wenige Tage zuvor noch gelebt haben. Sie stammt wahrscheinlich aus Afghanistan, Pakistan oder Nordindien. Sie hatte zahlreiche schwere Verletzungen am Körper, die auf lang andauernde, schwerwiegende Misshandlungen hindeuten. Dazu zählen gebrochene Arme, mehrere tiefe Narben an der Stirn, der Taille und an den Beinen und Brandnarben am ganzen Körper, die teilweise von Zigarettenverbrennungen stammen müssen. Am Ende muss sie durch zwei starke Schläge gegen die Rippen gestorben sein, welche die Rippen brachen und dadurch Lunge und Milz verletzten. Die Geschichte hinter diesem Mädchen kennt man aber bis heute nicht.
Und von wie vielen solcher Fällen sprechen wir da?
Also in der Datenbank sind natürlich längst nicht alle namenlosen Leichen in Europa aufgezählt. Momentan sind 46 unbekannte Opfer Teil der Kampagne, darunter Fälle aus dem Lahn-Dill-Kreis, Köln und Hannover, aber auch Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Italien. Die Fälle kann man sich alle auf den Webseiten von Interpol und dem Bundeskriminalamt ansehen. Zu jedem Fall gibt es auch ein kurzes Video auf Deutsch und Englisch. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Generell bittet die Polizei alle Menschen, die in ihrem Umfeld vermisste Frauen kennen, sich die Fälle anzusehen.
Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Rolf, danke auch dir für die Infos.
Gerne.
Ja, und mehr zu den ungeklärten Mordfällen in der Region Trier und anderen Verbrechen findet ihr auf volksfreund.de/spurensuche. Ihr könnt uns wie immer auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.